Voilà. Meteoramas sunt gene.
Hallo und herzlich willkommen beim Frühstück bei mir. Ich bin Staudia Klöckel und mir gegenüber sitzt die richtige Claudia Stöckel. Heute beim Frühstück bei mir zum Nationalfeiertag beim Laberkoller.
Buongiorno und allen Österreichern einen frohen Nationalfeiertag.
Es ist nachträglich.
Nachträglich, stimmt, ihr hört es nämlich danach. Wir zeichnen aber am Nationalfeiertag auf und ich muss sagen, verglichen zu allen anderen Ländern, die ich kenne, Wächst der Nationalfeiertag, weil hier passiert nichts am Nationalfeiertag. Es ist einfach alles zu.
Außer eine fucking Militärparade.
Ist die dieses Jahr?
Die ist dieses Jahr und ich muss sagen, mir geht's nicht in den Kopf. Das ist immer noch, der Nationalfeiertag, warum wird der gefeiert?
Was feiert man?
Wahrscheinlich die Unabhängigkeit.
Oder ich halt. Ich muss sagen, ich hab mich nie damit befasst, weil ich ja antinational bin.
Und dann einfach am größten Platz in Wien eine riesige Militärparade abzuhalten, sich zu freuen, dass da die Eurofighter drüber ziehen.
Ziehen die drüber?
Auch heute wieder.
Das ist aber wieder fucking cool, muss ich sagen.
Und das Lustige ist ja, normalerweise ist es ein Riesenfest am Heldenplatz, wo jung und alt hingehen und sich die ganzen Panzer anschauen, die das Bundesheer so hat und denkt sich, boah, wir sind so toll. Und auch dieses Jahr gibt es am Heldenplatz wieder diese Bespaßung, aber sie haben dazu aufgerufen, bitte kommen Sie nicht persönlich her, schauen Sie sich das
Schicken Ganze, Sie jemanden vorbei.
Schauen Sie sich das ganze Spektakel doch bitte im ORF an.
Man muss dazu sagen, für alle, die Wien nicht kennen und seine Geschichte, dieser Heldenplatz ist ein sehr geschichtsträchtiger Platz mit viel, viel düsterer Vergangenheit, weil die größte Weapon of Mass Destruction aus Braunau, Adolf H., hat sich da oft und gerne feiern lassen. Und ja, da finde ich dann immer ein bisschen makaber, ist das richtige Wort?
Ja.
Oder scheiße auch, da wieder mit Militär aufzutrumpfen. Gibt ja auch immer ein bisschen ein Gegenpol dazu. Und genau da wird eben auch am Heldenplatz immer, oder bei der Nationalbibliothek, glaube ich, ist es, die Burschenschaftler, wenn sie ihr Fest feiern, WKR-Ball?
WKR-Ball,
genau,
ja.
Genau, da ist ja auch immer, auch das wieder mit einem miesen Nachgeschmack wird da gefeiert und österreichischen SS-Gestorbenen gedacht.
Ja, ich find's schwierig, oder halt, ich finde den Nationalfeiertag finde ich toll und der soll auch wirklich gefeiert werden, aber wie du sagst, in Österreich ist einfach alles zu. Es passiert nichts. Wir gönnen uns heute zur Feier des Tages.
Ich wollte nämlich da gerade sagen, nach so einem schweren Thema und so einer schweren Kost Brücke schlagen, von schwerer Kost zu?
Zur Leberkässemmel.
Genau. Das ist nämlich der Snack der Folge, ist ein schöner Käse-Leberkässemmel. Daumendick geschnitten und noch dazu zwar, upala, jetzt habe ich den Löffel abgegeben. noch dazu habe ich dem Johannes ein Winterzeit-Joghurt gekauft, weil der Winter auch wirklich hier angekommen ist. Kalt, nass, schier. Es ist nur schön gerade, ich war in den Wäldern unterwegs die letzten Tage. Wunderschöne rote und gelbe Blättchen. Also Johannes hat den Winterzeitjoghurt mit Mohn und Kirsche.
Winterkirsche.
Und ich habe natürlich standardgemäß ein Nöhm Pro 2, ich darf keine Werbung machen, Entschuldigung, eine österreichische Milchmanufaktur.
Eine niederösterreichische
Milcherzeugungs... Wow, da komme ich nicht mehr raus. Die kriegen Milch von Bauern geliefert und machen daraus geile Produkte. Und ich habe mir ein Protein-Heidelbeer-Joghurt mitgebracht, weil ich danach noch schwere Eisen stemmen gehe und mir dachte, das lege ich dann im Magen über den Leberkäse.
Damit nichts sein kann.
Genau, damit es mir auf keinen Fall schlecht geht.
Wenn du die Maske beim Trainieren aufhast, dass du maximal richtig selbst stirbst.
Ich trainiere nämlich mit Maske, heute sogar mit einer FFP2, weil bei mir im Fitnessstudio die ganzen Mongos sind zu 99,8% natürlich irgendwelche Männer.
Wir haben uns letzte Woche darauf geeinigt, dass wir weder behindert, Mongos noch Spasten sagen wollen.
Also da haben wir auch eine ganz nette Nachricht gekriegt. Ich nehme das bitte zurück. Es tut mir leid, ich bin im Prozess, man darf es nicht sagen. Der Ausdruck aber jetzt, ich habe mich nämlich ein bisschen damit befasst und habe mir inklusivpädagogische Lektüre durchgelesen und man darf sehr wohl behindert sagen im Kontext der Behinderung, aber nicht als Schimpfwort, so wie ich es benutze. Also ich nehme das schon wieder alles zurück. Es sind Arschlöcher, die da trainieren, die keinen Abstand halten. Es sind überwiegend natürlich Typen, nachdem wir auch letzte Woche unseren die PC-Podcast-Folge hatten. Und ich check das einfach nicht. Ich verstehe nicht. Also mir geht es ja weniger drum. Ich finde die Maske natürlich auch nicht geil und mir geht es auch weniger darum, dass sie einfach nur blind getragen wird, sondern ich verstehe in der Zeit jetzt nicht, wie die Leute einfach so fucking egoistisch sein können. Weil jeder hat zu Hause irgendwie ältere Menschen um sich rum oder kranke Menschen oder was weiß ich. Und es ist wirklich, sollte kein Stress sein, diese doofe Maske einfach für noch ein Jahr lang anzuziehen. Schlimmstenfalls, ja.
Genau.
Das Einzige, was jetzt doof ist, wenn ich diese Maske trage und ich habe Leberkäse gegessen und ich rülps im Training, bleibt es bei mir. Aber ich stehe dazu. I take it. So, ja, das in dem Sinne, cheers auf mein Joghurt.
Genau, lass dir das Joghurt schmecken. Mhm.
Johannes und ich waren am Freitag, ich muss zuerst sagen, ein toller Zuhörer hat uns unter der Woche, wir sind gemeinsam durch die Straßen Wiens spaziert.
Ach, das war so lustig.
Weil Johannes eine Sackkarre brauchte, die ich ihm dann organisiert habe. Und dann ist uns jemand entgegengekommen,
weißt du, wie Sackkarre auf Englisch heißt? Oder wie es zumindest auf einer Chibo-Sackkarre steht, die ich auch daheim habe.
Ich hätte Trolley gesagt.
Ja, yeah, aber dort Chibo schreibt drauf Zack Barrel. Und es hört sich einfach an wie Jack Sparrow. Verstehst du?
Ja, aber Jack Barrel könnte auch so ein amerikanischer Whisky sein, ein Bourbon.
I prefer my Jack Barrel. Apropos Bourbon, das bringt uns zu unserem Freitag. Zu unserem freitäglichen Ausflug.
Wir haben noch vergessen, dass uns da jemand entgegengekommen ist.
Ach so, richtig.
Das erste Mal, dass jemand und... Also ich meine, wir sind ja jetzt durch den Podcast unglaublich bekannt. Ja? Aber da hat uns jemand das auch auf offener Straße erkannt. Und zwar ein guter Freund von mir. Und hat gleichzeitig den Podcast von uns gehört. Und das war sehr... ziemlich Inception, dass er gemeint hat, er hört uns und sieht uns gleichzeitig.
Ja, vor allen Dingen, wir sind an ihm vorbei und wir haben gesehen, er hat Kopfhörer im Ohr. Und du rufst ihm einfach nur zu... Hey, wehe, du hörst nicht unseren Podcast. Und er war so, ja?
Doch,
den höre ich doch.
Tu ich's, ja. Ja, wir waren am Freitag, haben wir versucht, ein maximal an alkoholischen Getränken zu konsumieren. Was uns, glaube ich, ziemlich gut gelungen ist.
Ja.
Und sind während diesem Ausflug auf mehrere Themen gestoßen, die uns ärgern. Und eines davon sind bärtige Männer.
So. Aber nur, weil uns beiden kein ordentlicher Bart selber wächst.
Mir wächst was. Aber es hat, glaube ich, mittlerweile mehr Löcher als die Ozonschicht, was sich da zusammen...
Und aber das liegt an der Ozonschicht, dass sie wieder geschlossen ist und nicht an deinem Bart.
Ist sie wieder zu?
Ich glaube schon.
Schade. Ich habe mich daran gewöhnt. Nein, ich muss dazu sagen, ich habe Schnurrbart-Game bei mir ist gut, finde ich. Schau es dir nochmal an, Johannes.
Ja.
Das ist stark, anders war's. Alles andere sieht aus wie, ich täte jetzt frech sagen, eine 11-jährige Portugiesin sehe ich aus. Ungefähr von der Gesichtsbehaarung. Hab einen sehr, sehr lichten Bart. Was das Problem hat, wenn der länger als 5 mm ist, sieht es nur noch ungepflegt und asozial aus. Und da befinde ich mich jetzt gerade. Und das ist schwierig. Aber wir sind drauf gekommen, dass der Bart, dieser Bartkult, dass sich das leider hat sich das so entwickelt, dass totale Vollidioten auf einmal nur durch einen vollen Bart coole Dudes sein können.
Ja. Ich finde es mega strange, diese ganzen Geschäfte, also Barbershops oder was weiß ich, wo dann so Gentleman-like Männer drinsteht mit einem tollen Vollbart, gezwirbelt, was geölt. Weiß ich nicht alles. Geölt, es gibt eine ganze Beauty-Industrie, die sich nur um den Bart dreht, was in Ordnung ist, ja, man soll alles pflegen, aber teilweise wird es nimmt das so überhand.
Und ich finde es nicht okay, wenn du sagst, es ist okay, ich finde es nicht okay. Punkt. Da bleibe ich mal. But I got your point, vor allem es gibt in Wien und gibt es wahrscheinlich weltweit ein Motorradtreffen. Okay. Ja. Und da sind auch nur solche Honks, darf man sagen?
Weiß nicht, woher das kommt, aber...
Von Honk. Keine Ahnung. Das sind nur solche Honks, die... Das kann eh sein. Die mit ihren Coffee Racern und Pseudo-Chopper und ich als Verteidiger des Choppers, des richtigen Choppers, nicht diese Hells Angels Crap Maschinen, diese aufgedunsenen Drecksmaschinen, sondern richtig coole alte Chopper, ja. Auf jeden Fall treffen die sich und die nennen sich The Distinguished Gentleman Ride und fahren dann alle mit Hemd, Hosenträgern und dann noch diesen Bändchen, um das Hemd hochzuhalten, wo ich nicht weiß, wie es heißt. Fliege, ganz, ganz so schöne so Lederschuhe. Das
haben übrigens auch um die Eier.
Ja. Fahren halt damit einfach durch die Stadt in einer Kolonne und ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, was das mit Gentleman zu tun hat. Und bei jedem Event gibt es natürlich immer auch einen Tätowierer, der die zwei Kirschen und einen Würfel tätowiert und einen Barber, der mit seinem Schallstuhl da sitzt und der genauso ein Typ ist. Und was mir aufgefallen ist, sehr viele Barber haben keinen Bart. Und ich glaube, das ist also, entsteht aus einem Komplex raus, wenn du keinen Bart haben kannst, dann willst du zumindest schöne Bärte schneiden. Deswegen die Idee sollten
ist wir nicht... Ist eigentlich wie so ein glatzköpfiger Friseur.
Ja. Gibt's hier, das kann ich sagen.
Gibt's sehr viele, ja. Und man weiß da nie, aber kann das oder kann das nicht. Aber hast du das auch, wenn du zum Friseur gehst und schaust du dann deinen Friseur oder deine Friseurin an nach ihrer Frisur und denkst dann, okay, wenn ihr das bei sich so macht, dann kann ihr das vielleicht... Oder ist die dann zu hip?
Mein Problem ist bei... Haarschneide-Manufakturen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob man Friseuse ist, schon abwerten, gell? Ja. Ja, ich glaube, ich sollte man nicht sagen. Auf jeden Fall bei Hairstylistinnen sieht man ganz oft, dass die versuchen, so viel wie möglich Trends auf irgendeinem Kopf durchzusetzen. Das heißt, du hast mehrere Farben, mehrere Längen, mehrere Schnitten und vielleicht noch einen eingeflochtenen Zopf. Und ich verstehe nicht, wo der Drang herkommt, sich so extrem. Das ist ja genau das Gleiche bei Stylisten. Stylisten und Stylistinnen, ja, die irgendwo zu einem Shooting dazugerufen werden und die Models anziehen müssen. Die selber pflegen auch dazu, eher mal alles zu tragen. Ja. Also das ist dann ein...
Aufgetakelt bis zum
nächsten Mal. So ein NBA-Jersey über einer Bluse, darüber ein Sakko, über dem Sakko ein Nerz. Auch ganz schlimm. Dann trage sie aber noch ein Stirnband mit Cappy und auf dem Cappy nochmal so eine russische Bärenmütze.
Das, was du gerade beschreibst, erinnert mich eher an Obdachlose, die irgendwo...
das ist ein schmaler Grad oft. Deswegen verstehe ich bei Stylisten und bei Haarstylisten auch nie diese... Ich meine, es ist vielleicht deine Visitenkarte, wo du sagst, hey, schau, das kann ich alles. Ja, das habe ich alles. Ich kann wirklich alles. Ich fahre jeden Stil, den du willst, im Gesicht, auf dem Haar. Scheißegal, mache ich dir. Aber too much, ich finde eher, das so ein bisschen Understatement wäre eher angebracht. Das Lustige ist, wir hatten diese Diskussion über die Bärte, glaube ich, in einem Taxi. Oder wir aufs Taxi warten, aufs Uber warten, was wir bestellt haben. Und ich habe mich bei Johannes schrecklich aufgeregt, dass mir total der Tag versaut wird, wenn ich mir ein Uber bestelle und es kommt ein Toyota Prius daher.
Vor allen Dingen, kannst du mich daran erinnern, wo Uber quasi zumindest hier in die Stadt gekommen ist und du hast einfach das geilste Auto bekommen. Irgendeine schwarze, geile Limousine. Du hattest der Fahrer
Jaguar,
sogar...
Ja.
Der Fahrer ist sogar ausgestiegen, hatte die Tür aufgemacht. Das war wirklich so, die Leute haben gedacht, okay.
Der Tesla am Anfang ja ganz viel.
Ja.
Spricht rein ökologisch ja nichts gegen ein Prius. Ist ja super.
Ich glaube, deswegen hat sich das auch entwickelt, dass die ganzen Hyundais und Kias sind halt relativ billig und dafür aber sehr sauber. Dadurch macht es eh Sinn, aber es ist halt, du denkst, okay, ich bestelle mir jetzt hier ein geiles Taxi. Ich bestelle es mir eigentlich nicht, um ein geiles Taxi zu bekommen, sondern um eins zu bekommen. Aber natürlich ist es der Downer schlechthin, wenn ein Toyota Prius kommt. Und dann, letzten Freitag...
Nur ganz kurz noch zum Prius. Warum machen sie den A nicht schön? Und B, bitte passt mal auf, wenn ihr mit dem Prius fahrt, wenn es eine Automatik ist, der hat einen Schaltknüppel. Und der ist so hässlich, rechts neben dem Lenker angebracht, auf einer total für mich unangepassten Höhe und sieht so aus, als ob du das Ding nicht verschieben könntest. Unfassbar hässliches Inboard-Design. Weil ich denke mir, du gibst das Geld für einen Designer aus. Weißt du, was es ist? Das ist wahrscheinlich ein Designer, der nicht gleichzeitig alle Designs anhatte oder präsentierte. Das war ein ganz einfacher Typ, ja. Deswegen hat es nicht funktioniert. Aber nein, ich verstehe nicht, warum man mit einem... Du zahlst ja trotzdem einen Designer und irgendwer muss es ja entscheiden. Und da geht es ja nicht um Budgetfrage. Es ist ja nicht so, dass du einen günstigen Designer nimmst, der dir eine totale Scheiße hinknallt. Glaub ich.
Na, es ist ja einfach funktional gemacht.
Nein, also, ist es nicht. Es ist, also dieser Schallknüppel, bitte googeln, okay. Anschauen, ist nicht funktional. Okay. Meistens oben mit noch einer blauen Abdeckung. Wer macht in ein normales schwarz-graues Interieurauto einen blitzblauen Knopf? Ich check's nicht. Auf jeden Fall, du darfst erzählen, was dann passiert ist.
Auf jeden Fall habe ich gesagt, na okay, ich bestelle jetzt einen Uber und schauen wir mal, was bei mir kommt. Weil ich meine, wenn du da so ein Pechhändchen hast, sag ich mal, vielleicht bin ich, was, dann kommt die Stretch-Limo oder was weiß ich. Dreimal dürft ihr raten, was kommt? Ein Dacia Logan. Das Anti-Status-Symbol-Auto.
Das ist richtig. Für mich mit dem Slogan, wie ein Freund von mir mal sagt, zu bewerben, Dacia, ein Zeichen von Armut. Ja. Es gibt nur noch ein beschisseneres Auto, das ist, glaube ich, das Tata-Mobil von diesem indischen Stahlkonzern. Ja. Tata-Stil. Noch hässlicher. Und ich habe jetzt gesehen, weißt du, wer wieder Autos herstellt oder vielleicht auch nie aufgehört hat, aber im neuen Design, aber auch, du siehst sofort fucking Osteuropa.
Lada,
ja.
Ich glaube, dem nie aufgehört, ja.
Und das schlechteste Auto ever, haben wir auch drüber geredet, glaube ich, war ein Landwind. Das ist, glaube ich, ein koreanischer Autohersteller, der so SUVs und Jeeps gebaut hat. Und wenn man einen Unfall hatte, ist der Motorblock in die Fahrerkabine reingerutscht.
Was? Das ist einfach so. Nicht so reingerutscht.
Eine Scheißkarre.
Nicht einfach eingeschlagen, sondern er ist so.
Ja,
es wäre auf einer Schiene.
Ganz smooth reingeglitten, ja. Und das erinnert mich aber auch, dass früher, kann sich noch erinnern, es muss so 90er gewesen sein, da gab es auf einmal einen mega Aufruhr wegen dem Elchtest.
Ja, und da
das war die A-Klasse.
Und oder? Die A-Klasse hat es umgehauen, ja.
Und warum heißt das Elchtest? Weil es in Schweden gemacht wird?
Ich glaube, das kommt daher, dass man quasi auch einem Elch ausweichen können muss auf rutschiger Fahrbahn. Und es ist dann aber halt auf irgendwelchen Teststrecken nachgestellt, wo du relativ stark nach rechts und dann wieder nach links und abrupt lenken musst. Und den hat es einfach aufs Dach gedreht. Und
ich halte das für ein gefährliches Halbwissen von dir, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Elchtest so heißt, weil ein Elch das Auto testet. Die setzen einen ausgewachsenen Elch ins Auto. Der sagt erstmal, Komfort nicht so geil, weil A-Klasse ist mir ein bisschen zu klein. Und der fährt das Ding, weil der kennt sich natürlich auch auf jeder Fahrbahn und jeder Form von Ebene aus. Ob das Waldboden ist, ob das Straße ist, Autobahn. Der Elch kennt sich aus und der testet für dich das Auto. Deswegen meiner Meinung nach, Elchtest heißt so, weil der Elch das Auto fährt.
Vielleicht. Oder es ist eine Abkürzung und wir haben uns jetzt furchtbar blamiert.
Mich freut es übrigens, dass manchmal, wenn ich so sage, bitte schreibt uns das, wenn ihr das wisst, dass das sogar schon passiert ist.
Wirklich? Mhm. Ich wollte gerade sagen, dass sich da niemand meldet.
Doch, bei mir hat sich ja schon jemand gemeldet. Ich müsste aber
was jetzt kannst du dann auflösen aus den letzten Folgen?
Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, weil mir hat unser Ausgehfreitag so zugesetzt, dass es mir Samstag schwierig ging.
Ja.
Also es ging, ich habe clever genug, dass ich mir eine Kopfschmerztablette reingejagt habe. Mhm. Das hat mir geholfen, aber bei mir ist das Problem, ich schlafe immer sehr wenig, wenn ich aus war. Ich bin trotzdem um 7 oder um 8 wach. Ich habe sofort einen Puls von 110, wenn ich aufstehe. Schwitz, habe Todesängste. Dann war ich abends noch arbeiten. Da geht es dann gut und dann haut es mich aber meistens so die letzten 2 Stunden komplett zusammen. Kreislauf, Schwindel, Laune, was ja natürlich im Gastgewerbe relativ schlecht ist. Und dann sonntags kommt immer der, und dann so 2 Tage danach kommt der große Breakdown. Da stelle ich mein Leben in Frage. Da geht's mir dann in die Psyche.
Ja, aber das haben wir. Also Alkohol hat das am kürzesten, aber ich glaube, härtere Drogen haben das noch viel mehr. Dass wenn du, weil sie dich halt vorher im Rausch extrem weite Höhen bringen, von der Stimmung her, von der Laune und deine Gefühle freisetzen, die du normal nicht hinbekommst. Und dementsprechend braucht es dann einen Ausgleich und haut dich halt einfach danach in ein komplettes Loch.
Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Gar nicht machen oder so eine Daily Basis, dass du einfach dieses das Hoch nicht mehr kriegst. Ja, oder du ins Loch kommst. Ja. Aber ich habe dann, gestern war ich dann ganz, ganz fleißig, nach auch viel zu wenig Schlaf, weil ich ja gearbeitet habe Und ich hatte ja Gott sei Dank noch eine Stunde mehr wegen hier Zeitumstellung. Da war ich dann ganz fleißig trainieren und danach war ich aber sowas von fertig. Zuerst habe ich viel zu spät gegessen danach, das heißt, ich habe keine Nährstoffe mehr in mir gehabt und war total müde. Dann waren wir essen, dann war ich nur fertig, dann habe ich abends am iPad was gearbeitet und es war aber schon dunkel bei uns und ich habe das Licht viel zu hell gehabt am iPad und habe dann nach einer Stunde das iPad beiseite gelegt, bin aufgestanden, habe nichts mehr gesehen. Dann dachte ich mir, fuck, du verlierst deine Sehfähigkeit, wie nennt man das? Deine Sicht.
Augenlicht.
Sicht. Das ist das bessere Wort, oder? Das ist richtig, oder?
Ja, du verlierst deine
Sicht. Ja, ich konnte nichts mehr sehen. Ich habe nichts mehr lesen können, weil einfach ich so meine Pupillen wahrscheinlich wie auf 40 Gramm Koks, Ketamin und was weiß ich funktioniert haben. Und dann habe ich mich gestern Abend auf die Couch begeben, haben wir eine Serie angefangen und ich habe mir aber auch sehr oft gedacht, boah, dein Leben entgleitet dir gerade komplett, du hast es nicht mehr in der Hand.
Und alles nur wegen einem Abend.
Ja, und ich kann es nicht mehr. Ich schwöre dir, ich kann es nicht mehr, aber es macht mir zu viel Spaß. Was mich aber zur Frage bringt, Johannes, wenn es eine Tablette gäbe, die du nehmen könntest, mit der du quasi immun wärst gegen Hangover, die Tablette hätte zum Vorteil, dass du jeden Tag saufen könntest und du hast gar keine Folgen davon. Kein Hangover, keine Leberschäden, nix.
Ja.
Du packst es weg wie nix. Was wäre dir das wert?
Ich finde, wenn man sich so abschießt, oder so abschießt, wenn man sich so gehen lässt und mal einen über den Durst trinkt, sollte man auch am nächsten Tag dafür leiden. Das bringt mir eine Tablette, wenn ich danach nichts spüre.
Ich 20.000 Euro, ich sag's aber gerade aus. Das ist ungefähr 20 bis 25 würde ich dafür ausgeben, aber weil ich glaube, dadurch, dass ich Barbesitzer bin, wäre das für die Leute unglaublich wichtig, wenn da ich jeden Abend mit performe und trinke und einfach so eine gute Stimmung für verbreite. Für
dich wäre es ein Asset, natürlich, ja.
Ich sehe es als Invest. Das Geld hole ich mir wieder rein.
Natürlich, wenn deine Gäste auch nehmen würden, wäre das auch gut, weil dann...
Nein, es ist exklusiv, da gibt es nur 5 davon ungefähr weltweit. Und dir wird eine
angeboten. Wenn alle deine Gäste nehmen, oder hast du nur 5 Gäste, dann würde es schon gehen.
Nein, in der Bar. Bald ja, mit dem ganzen Corona-Shit.
Aber stell dir vor, keiner hätte Hangover und die Leute könnten einfach jeden Tag saufen. Wäre schon gut für dich, oder?
Ja. Aber ich muss sagen, es ist jetzt generell, habe ich das Gefühl, dass viele Leute das haben. Dass sie jeden Tag saufen können. Also ich sehe schon, es gibt viele Wiederholungstäter.
Ja.
Aber noch niemand, wo ich mir jetzt in den letzten 4-5 Jahren gedacht hätte, dem sollte ich vielleicht sagen, hey, hast schon mal drüber nachgedacht.
Weil sie das normale Leben noch im Griff hatten. Kommt dann öfter der Spruch, wenn sie quasi zum zweiten oder dritten Tag in Folge bei dir sind, ein feuchter Fetzen ist schnell nass.
Oh, sorry, den habe ich noch nie gehört. Den habe ich noch nie gehört. Ich sage jemandem feuchter Fuzzi und dann höre ich auf und dann stecke ich ins Öhrchen, leck meinen Finger und stecke ihn ins Ohr. Feuchter Fuzzi ist schnell nass. Nein, gar nicht. Ich stelle ein Glas Wasser hin und dann sofort ihre Favorite. Ich pushe es sogar, indem ich schon, wenn ich sehe, dass sie reinkommen, ihnen so schnell wie möglich ihr Getränk hinstelle.
So und dann fühlen sie sich wohl, weil es ist halt, mein Barkeeper kennt mich, der stellt mir sofort meine Literration hin.
Das ist so funktioniert meine DNA und die DNA der Bar.
Toll. Aber mir ist auch schlecht gegangen, muss ich ehrlich zugeben. Nur habe ich das komplette Wochenende IKEA-Kästen zusammengebaut.
Aber das machst du doch gern mit Bier.
Das mache ich. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ein 6er Tragel Bier und dabei diesen Kasten aufbauen. Aber leider war ich so Hangover und habe es dann irgendwie so versucht und wahnsinnig viel geschwitzt dabei und was weiß ich nicht alles. Wollte die ganze Zeit nur Wasser trinken und kein Bier. Und das Ernüchterndste im wahrsten Sinne des Wortes war dann, als ich quasi alle Teile verbaut hatte.
Und einen Fehler gemacht hast am Anfang.
Und drauf gekommen bin, dass IKEA vergessen hat, mir 2 Türen des Kastens mitzuschicken.
Das heißt, aber die kommen ja erst zum Schluss, oder?
Ja.
Aber es ist unbefriedigend.
Es ist mega unbefriedigend, weil jetzt hat dieser Kasten keine Türen und keine Kleiderstange, weil die haben sie auch vergessen. Dafür haben sie mir 3 Schubladen zu viel mitgeschickt. Und eigentlich wollte ich heute wirklich ein mega Shoutout an IKEA machen, weil die tatsächlich es schaffen, ihre ganzen Sachen so weiterzuentwickeln. Mittlerweile kann man im Internet in einer Art App sich seinen Kasten so zusammenstellen und die machen daraus die Bestellliste und schicken dir das alles, das zusammenbauen. Teilweise, du brauchst keine Schrauben mehr, du brauchst kein außergewöhnliches Werkzeug mehr.
Man muss dazu sagen, Johannes Hose beult aus, wenn logistisch etwas
gut
durchdacht ist. Ich sehe es nämlich jetzt schon.
Mir macht es eine irrsinnige Freude. Die Sachen sind so in die Schachteln verpackt, dass man es wirklich rausnimmt. In der Reihenfolge mehr oder weniger, wie man es braucht. Es sind alle...
Das ist mir noch nie auf. Ich reiße immer alles raus und lege es mal irgendwo hin. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht sogar sinnvoll angefangen ist. Es ist
mega, mega durchdacht. Wirklich, die haben jetzt irgendwelche neuen, wie so schraubenähnliche Sachen erfunden, die du aber reinsteckst und du brauchst kein Schraubenzieher mehr. Du brauchst eigentlich immer einen ganzen Kasten zusammenbauen. Ich habe das erste Mal einen Akkubohrer braucht, Akkuschrauber, als die Scharniere für die Türen, die dann nicht da waren, montiert werden mussten. Alles bis dahin ging komplett, ohne das einzige Mal einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Weil alles irgendwie reinklickt und was weiß ich. Es ist einfach mega durchdacht, es macht mir richtig Freude und dann
hältst nicht
fehlt mehr. Aber die Hälfte und dann denke ich mir, okay, IKEA ist noch IKEA. Das ist auch irgendwo eine gewisse Genugtuung.
Aber das ist wahrscheinlich genau der gleiche Joke, wie das bei Starbucks der Name immer falsch steht. Ist bei IKEA so, dass immer eine Schraube fehlt, einfach nur weil es
Teil ihres Marketings ist. Aber es ist nur eine Schraube, es sind zwei fucking Türen.
Ja, mein Gott. Was kommt in diesen Kasten?
Alles. Wir wollen...
unsere Existenz in einem Kasten anbauen. Wir haben uns überlegt, wir kaufen keine Wohnung, wir sparen nicht auf ein Apartment, sondern wir leben jetzt im Kasten. Wie lange glaubst du, würdest du in einem Kasten überleben? Boah, da gibt es einen Film, Entschuldigung, dass ich jetzt eine Frage vorausnehme. Buried Alive.
Ich dachte Harry Potter.
Es gibt nur einen Film, das ist Harry Potter. Nein, Buried Alive mit, ich weiß ja nicht mehr, welcher Schauspieler es ist. Ich glaube, es ist der Versa Reynolds. Ryan Reynolds, ja. Schöner Mann. Mhm. Sehr schöner Mann. Ich glaube, es ist mit ihm und er ist in einem Sarg begraben und wacht auf. Und der ganze Film spielt nur im Sarg. Du siehst nur ihn im Sarg. Ich glaube, es gibt die Kameraeinstellung über ihm, ist eine Kamera und so ein Seitenschnitt. Und der Sarg füllt sich langsam mit Erde.
Okay.
Und ich glaube, ich habe mir den zu Hause angeschaut und ich musste danach rausgehen. Irgendwo in den Park, ich weiß nicht, ich bin spazieren gegangen, weil ich dachte, boah, ich brauche Luft, ich gehe raus, ich gehe spazieren. Das war wirklich sehr empfehlenswerter Film, auch mit Kindern. unbedingt anschauen.
Das wenn ist du dein Zimmer das nächste Mal nicht aufräumst.
Genau, kuschelt euch schön so zwischen zwei Kissen und schaut euch den Film an. Licht aus, lasst euch einfach gehen. Das ist wirklich Entertainment für die ganze Familie. Nein, ganz, ganz schlimmer Film. Von dem her, im Kasten überleben wirst du auch nicht lang. Das macht ja keinen Spaß. Aber so, kennst du Minimal Houses?
Tiny Houses.
Tiny Houses, Entschuldigung.
Ja, finde ich geil. Finde ich mega geil.
Ja.
Weil da auch wieder, es muss alles durchdacht sein. Jeder Zentimeter muss so genutzt sein, dass es irgendeinen Sinn hat.
Finde ich dann aber nur gut für Singles oder Paare, die sich sehr einig sind, mit was wohin mit gehört und mit, ja, Gerüchen auch, aber mit was wohin gehört und,
Ne, die Sache ist, dort gibt's kein
Wir.
Da gibt's keine Diskussion, wo etwas hingehört. Es gibt für jede Sache genau einen Platz.
Und der wird eingehalten, glaubst du, dort von jedem in einer Beziehung?
Da würde ich jetzt ein Fass aufmachen.
Machen ohne Boden.
Ja.
Ich
freust du mich auch schon wieder auf den Sommer?
ich find's geil, so ein Tiny House, aber ich habe halt Bock auf eine Villa mit
Pool. Wo würdest du es dir hinstellen?
Du meinst, ich würde als Wochenendhaus finde ich es geil.
Ja.
Irgendwo auf so einem schönen Heide auf dem Berg, dahin. Oder in einen fetten Kreisverkehr in der Großstadt. Das wäre auch geil. Nein, irgendwo schön in die Natur, wo es da macht, halt, glaube ich, auch Sinn. Aber gibt es mittlerweile eigentlich so fertige Tiny Houses zum Kaufen, die dir geliefert werden als Content? Ja. Das muss ja
vor
wahrscheinlich preiswert sein, oder? So als Wochenendhaus.
Ich glaube, die lassen sich schon ganz gut bezahlen, weil halt relativ viel Planung drinsteckt. Und mittlerweile gibt es halt auch so modular, dass du sagen kannst, okay, ich baue mir jetzt aus diesen Modulen vielleicht ein bisschen ein größeres Haus, weil ich habe jetzt noch ein Kind und einen Hund. Irgendwann zieht das Kind aus und ich könnte dem Kind quasi sein eigenes Modul dann einfach mitgeben?
Oder in den viel zu eckigen Scout-Rucksack? Ja, genau.
Also da gibt es schon lustige Sachen, was sich die Leute überlegen. Und ich sag mal, wenn man nach Japan schaut oder so, die haben zwar...
Viele Japaner sagen Nippon.
Ja.
Okay. Ich sag's nur.
Die haben mega Großstädte, aber in den Riesenhäusern sind halt 1 Million kleine Einheiten.
Ich dachte, 1 Million kleine Menschen. 1 Million kleine Japaner sind in dieser Wohnung. Ja, ist der mein hier Firmenkollege, Shoutout an Gianni, weil der hört uns auch. Der war in Japan und der war auch in so einem warmen Hotel. Weißt du, wo du nur so ein kleines so einen Anschub hast. Würde ich auch gerne mal machen. Und dann schaue ich mir diesen Film an. Buried Alive.
So komplett aus. Gibst deinen Zimmerschlüssel ab?
Ja, dann gebe ich mein Leben ab, wenn das passiert. Das wär ja die Hölle. Nein, der hat mir auch von diesen kleinen, ja, sehr durchdachten Zimmerchen und Hotels erzählt und seine Freundin ist auch, macht Innendesign und hat sich auch mit dem Thema befasst, deswegen war es bei uns in der alten WG oft, haben wir auch drüber geredet und uns Sachen angeschaut. Und ich fand, am geilsten ist, wenn du so Treppen ausziehen kannst, wo du da drin auch, das hat mich schwer fasziniert. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, wo ich es mir hinstellen würde? In meine fucking große Villa. Einfach um zu zeigen, dass ich kann. Und ich würde das Haus ausziehen aus meinen Treppen. Das heißt, ich würde bei mir in der Villa die Treppen rausziehen und jede Treppe wäre ein Tiny House. Nur um zu zeigen, dass ich es kann. An dieser Stelle auch wieder, Entschuldigung, Shoutout an Carol und Julian. Carol, immer noch geilster Typ. Julian, miese Typ, immer noch, weil er immer sich noch nicht entschuldigt und gemeldet
hat. Ich glaube, die hören einfach nicht den Podcast.
Doch, sie hören ihn sehr wohl. Sie hören ihn sehr wohl und ich werde das so lange weiterführen, bis sich der Julian bei mir entschuldigt. Außer es taugt ihm, dann mache ich es nicht mehr. Also Julian, der Ball ist bei dir. Von Julian können wir eine tolle Brücke schlagen.
Ja,
Schlag sie mal. Ich schlag sie mal, weil Julian ja Koch ist. Und ich habe gesehen, dass wir bereiten uns ja immer minimalst vor, indem wir uns so 2 Nachrichten schicken, wo man etwas Cooles dazu zu erzählen hätte. Und
aber komm, wir sind jetzt next level. Wir haben jetzt eine Shared-Notiz.
Ja, eben, ja.
Also mittlerweile weiß ich auch, im Gegensatz zu den letzten Wochen, was du zumindest halbwegs vorhast zu sagen.
Johannes hat ein Problem mit Paella. Oder wie ich es nenne, Paella. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann.
You are half right.
Was mich ein bisschen ärgert und mich und dich und diese Kooperation in Frage stellt, weil ich liebe Paella. Schieß los.
Ich wollte eigentlich mit dir über quasi überbewertetes Essen reden. Und bei mir ist es ganz klar Paella. Und mir ist es neulich wieder eingefallen, wir waren eingeladen zum Essen. Es war ein wahnsinnig netter Abend. Die Paella war tatsächlich auch sehr gut. Problem an der ganzen Sache ist, bei der Paella finde ich, dass du halt Muscheln und Garnelen mit in diesen ganzen Reis reinmischt und diese Teile haben aber noch Schalen. Du kannst es nicht einfach nur essen und du kannst auch nicht einfach schneiden, sondern du musst halt die einzelnen Sachen, die voll sind mit, weil sie sind heiß, sie sind voll mit dem Essen und dann musst du sie noch schälen.
Ja, du kannst es zelebrieren, es ist einfach geil.
Und danach hast du einfach nur pickige Finger und kannst aber nicht den Rest auch noch mit den Händen, weil normalerweise alles mit Händen essen, voll fein, kein Problem damit. Aber wenn ich danach wieder meine Gabel in die Hand nehmen muss, dann muss ich meine Gabel wieder ablegen, um eine Muschel irgendwie versuchen aufzubekommen. Und dann nehme ich die Gabel, wo die Essensreste von vorher noch draufhängen, die mittlerweile eingetrocknet sind. Und das geht mir einfach wahnsinnig auf die Nerven. Und zweiter Nachteil an der Paella ist,
Paella.
Dass oftmals entweder der Reis komplett durchgekocht ist oder die anderen Sachen noch nicht fertig sind. Und es ist für mich einfach kein befriedigendes Essen. Obwohl es jetzt, wo wir neulich eingeladen waren, war es wirklich außergewöhnlich gut gemacht und es hat sehr gut geschmeckt.
Ich nenne es Reis mit Scheiß. Das ist eines meiner Lieblingsgerichte zu Hause, weil ich mir oft einfach Reis koche, aber sogar den 2 Minuten Mikrowellen raus, mir irgendwas mache und reinknall. Aber das hat die Paella perfektioniert. Ja? Da ist alles drin, was du brauchst.
Und dann nimmst geil, du gerne die Muschel gut in die Hand?
Sicher nehme ich die. Ich esse am liebsten mit den Händen.
Ja, ich bin, wie gesagt, mache ich auch. Aber es nervt mich einfach, dass es ist nicht zu Ende gedacht und ich habe es einfach schon zu oft zu schlecht gegessen, weil das dann irgendwie alles nur noch eine einzige Pampe war, was einfach zu lang gekocht war. Mag ich nicht. Ich finde, es ist überbewertet und wenn es nach mir geht, braucht es das nicht.
Ja. Schade, dass du so wenig Ahnung vom Leben hast. Ja, das muss ich an der Stelle sagen. Übrigens liegt noch deine halbe Leberkäse-Semmel da und die wird immer, die wird nicht besser. Überhaupt. Also Leberkäse ist eine der Gerichte, die nicht besser werden, wenn sie länger da liegen und wieder kalt werden. Aber lustigerweise, wo du sagst, mit den Händen essen, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich schaue mir sehr gerne, wie ich schon mal erwähnt habe, so Attenborough-Dokus an und auch über verschiedene Völker auf der Erde, wer wo lebt und wie die Leute leben. Und da ist mir aufgefallen, dass bei Menschengruppierungen und Bevölkerungen, also so Völkern, die mit der Hand essen, dass die eine ganz andere Technik haben als ich. Und zwar, wenn ich mit der Hand esse, dann greife ich in mein Essen, ich drehe meine Fingerspitzen nach oben und ich stecke es mir in den Mund. Ja. Die hingegen formen mit ihrer Hand ein Bagger, mit dem sie wirklich wie ein Bagger von oben reinschaufeln und es sich aber auch genauso wie ein Bagger es machen würde, wenn er sich selber füttern würde. Macht das Sinn?
Kann ja,
die
ich kann es mir vorstellen, aber so, du zeigst es mir auch.
So in den Mund. Ja.
Ja.
Von quasi mit Handrücken nach außen und nicht nach unten, wie ich es machen würde.
Ja.
Und das finde ich faszinierend. Und ich habe mir das zu Hause, habe ich das probiert. Es hat keinen Vorteil, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es an einer partiellen Gelenksarthrose bei mir liegt. Es ist nicht angenehm, so zu essen. Aber es ist sehr geil zu beobachten, wie Menschen, die mit der Hand essen, dass die das einfach komplett anders machen, als
aber ich was, es machen was glaubst würde. Du, warum das so ist?
Ja, weil sie mir noch nie zugeschaut haben, wie praktisch ich das mache.
Das hatte noch nie mal hier so.
Weil wenn ich da mal wäre und die würden sehen, ah ja, fuck, so kann man das eigentlich auch machen. Seitdem sind meine Gelenkschmerzen auch viel besser. Ich glaube, den wurde. Ich habe keine Ahnung, warum es
war so ist. War einfach noch kein Europäer, der ihm mal richtig beigebracht hat,
wie er ja, es kein geht. Weißer Mann ist da hingegangen und denen gezeigt, wie man das machen soll. Nein, ich glaube, die Schabtechnik bei ihnen, wie sie das in ihren Schalen zusammenschaben, ist mit der baggergeformten Hand definitiv besser. Bessere Technik, aber ich glaube, die zum. Vielleicht ist es, weil bei mir fällt wahrscheinlich so alles runter und so hast du es eher in der Schaufel drin liegen.
Naja, nee, ich kann mir vorstellen, dass, wenn es vielleicht auch ein Gericht ist mit eher mit einer Soße oder ein eher flüssiges Gericht.
Oder eine Paella.
Oder ein Paella. Wo dir dann einfach das alles in deine Hand zurückläuft und dann den ganzen Arm hinunter und.
Ja, das macht natürlich auch Sinn. So habe ich das noch nicht gesehen.
Und wenn du das
passiert, was, aber wenn man die Bayer isst und zum Beispiel deine Garnelen und alles noch relativ juicy sind, ja, wenn die nicht überkocht sind, da läufst du Gefahr, dass dir das rein in den Pulli reinläuft. Übrigens, ich kann nicht essen mit meinem Pullover unten, ich muss ihn hochziehen.
Auch wenn du mit Messer und Gabel isst?
Auch wenn ich mit Messer und Gabel esse, ich muss den Pulli etwas hochziehen.
Also
und ich kann auch nicht.
Nicht am Bauch.
Nein, ich kann auch niemand.
Ja, die Leute sehen dich nicht.
Ja, ich ziehe mir die Ärmel hoch. Und ich kann aber auch nicht mit jemandem essen gehen, der das nicht macht. Weil ich weise den darauf hin und sage dem, Entschuldigung, aber so nicht. Wenn du mit mir am Tisch sitzt, mein Sohn oder meine Tochter, dann bitte zieh dir deinen Pulli hoch. Sage ich meinen Kindern auch, meinen Kindern ziehe ich sogar, die sitzen oben ohne da. Weil ich nicht packe, wenn sie noch ein sauberes T-Shirt anhaben und das wird schmutzig. Meine Frau hingegen macht das
sitzt anders. Auch oben ohne da.
Die sitzt da, genau. hat aber andere Beweggründe. ich wollte mit dir auch dann im Zuge dessen ein Gericht vorstellen, was für mich komplett overrated ist, in jeder Form.
Ja.
Und es wurde mir auch noch nie in irgendeiner Form präsentiert, wo ich sage, ah ja, stimmt, es ist der Spieß.
Spieß?
Alles, was auf einem Spieß serviert wird, funktioniert auch perfekt ohne Spieß. Es hat keinen Sinn, einen Spieß zu nehmen. Erstens, wenn es ein Holzspieß ist, ziehst du das Fleisch runter und es entstehen, je nachdem, welche Art es ist, wenn es ein Bambus-Shit ist oder ein günstiger Spieß, ziehst du so Holzfäden mit, dann ist meistens das Fleisch um den Spieß roh und nicht durch.
Ja.
Das Gemüse hingegen ist aber verbrannt, das heißt, du tust ja, was weiß ich, einen Hühnerspieß auf den Grill, dann ist dein Gemüse komplett verbrannt, dein Huhn ist noch roh. Und was machst du? Du ziehst es dir vom Spieß runter. Warum brauchst du den fucking Spieß an erster Stelle? Es macht null Sinn, einen Spieß zu haben. Saté-Spießchen, total dumm, brauchst du auch nicht. Nimm dein Fleisch, grill's, mach die Soße danach drauf. Warum hast du einen fucking dummen Spieß, wo du das aufspießt?
Wie ist das
bei das Einzige, wo es okay ist, ist beim Döner, weil. Da brauchst du es auch einfach, um das Ganze zu grillen,
weil
du
musst es aufstapeln. Da isst du nicht runter vom Spieß.
Kriegst ja auch so kleine, diese Gyros beim Griechen, die du so runterschneiden kannst. Da macht es auch noch Sinn, weil das einfach Musst du so machen. Mhm. Aber auch da kannst du eigentlich dein Fleisch einzeln nur grillen und dann einfach reingeben.
Ja.
Also für mich der Spieß komplett behindert. Und wenn, komplett, Entschuldigung, habe ich so wieder gesagt, müssen wir piepen. Jetzt wird es mir schon was angehen. Komplett unnötig.
Ja.
Oder wie habe ich vorhin gesagt, was war mein Wort?
Arschloch.
Nein.
Vorhin hast du substituiert mit Arschloch.
Arschloch, aber ich habe noch ein anderes Wort gesagt. Ich übe, es tut mir wirklich leid, an die Person, die es geschrieben hat, dass ich aufpassen soll. Ich entschuldige mich auch noch. Also bitte nicht mehr sagen, ich sag's auch. Nein, es ist, ich hatte doch noch ein anderes. Egal, spulen wir nachher zurück und hören uns das nochmal an. Jeder, der mir sagt, oh, Spieß ist aber mega cool, oder der was mitbringt, wenn ich zu Hause sage, hey, wir grillen bei mir zu Hause und jemand bringt einen Spieß mit, dann schaue ich die Person auch an, einmal von oben bis unten und denke mir, eigentlich solltest du jetzt gehen.
Dir ist schon weil klar, dass jeder, der in weiterer Folge bei dir zum Grillen eingeladen ist, nur mehr Spieße mitbringt.
Ja, das ist kein Problem, dann soll ich seine Spieße selber grillen. Und,
aber wie stehst du dazu am Weihnachtsmarkt? Stell dir kurz vor, du bist am Weihnachtsmarkt und kaufst diese...
Und dann kommt ein LKW. Entschuldigung für den schwarzen Humor.
Ja. Stell dir vor.
Jetzt muss ich so lachen, weil es so oft passiert ist.
Na, aber diese Früchte im Schokomantel auf einem Spieß.
Esse ich nicht, weißt du warum? Weil die Schokolade von so einer schlechten Qualität ist, dass sie nicht nach Schokolade schmeckt.
Aber es hat nichts mit dem Spieß zu tun. Und wie würdest du dieses Gericht machen?
Du übergießt die Dinger, die werden ja trotzdem übergossen mit dem Spieß, die machen das
einfach. Wenn er nicht eingetunkt, getaucht.
Du kannst ja trotzdem eintauchen, kannst du mit einer Zange eintauchen und fertig. Und dann legst du das einfach hin zum Kühlen.
Ja, aber dann musst du wirklich die Schokolade anfassen, wenn du sie isst.
Das ist aber so eine schlechte Schokolade, dass die nicht schmilzt. Hast du das schon mal probiert? Die Schokolade schmeckt nach nichts. Das ist eine komplette Katastrophe. Es schmeckt einfach nur nach mehligem Quatsch. Also jeder
ja, ich suche ja jetzt nur nach Spießchen, die dich da vielleicht zum
Spießliebhaber werden. Weißt du, wo ein Spieß einigermaßen okay ist, wobei es schon nicht mehr für mich ein Spieß ist, bei Zuckerwatte. Aber Zuckerwatte ist scheiße. Zugewartet nichts, null, es kann nichts, es ist lustiger als Kind, aber danach, wenn du erwachsen bist, du hast es nur im Gesicht hängen, es schmeckt Quatsch, es ist Bullshit.
Ja.
Aber da ist ein Spieß okay, weil es aber das Gericht sich nicht anders, du kannst natürlich deine Hand auch in das Ding stecken und übrigens fand ich als Kind einer der coolsten Jobs als Kind neben Müllabfuhr war für mich diese Zuckerwatte machen. Das heißt bei uns Barberpapa, also der Bart des Papas. Und das.
Moment, heißt denn. Es gab ja diese Kinderserie auch.
Ja, ja, die heißt, das ist deine Zuckerwatte.
Fuck.
Wow, ich sehe in Johannes sonst so leeren Augen gerade. Ein Feuer,
Mind
eine
Explosion. Mindblowing 3000.
Ja, der genau Bart daher. Des
Papas.
Genau, das, die kleinen Dinger, die du da geschaut hast, war nichts anderes als Comic-Zuckerwatte.
Oh Mann.
Ja. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir damit?
Naja, kennst du diese lustigen so Memes denn im Internet, wo dann so steht, I was today years old when I learned?
Mhm.
Ja, kannst jetzt
da bist du
jetzt
einfach
machen. Da bin ich jetzt.
Ich hab
das gesehen, ist einfach komplett neu für mich.
Ja, ich bringe dir ja gerne was bei. Dafür sind wir ja hier, Johannes.
Ja. Ah, darf ich dir auch was beibringen?
Nein, aber das musst du erstmal was finden, was du mir beibringen kannst. Aber du hast nämlich noch in unsere tollen Notizblock hier reingeschrieben, dass du Holzstäbchen im Cocktail war für dich ein Thema. Oder habe ich das selber reingeschrieben?
Nein, ich habe es reingeschrieben.
Weil das wäre nämlich dann die Brücke vom Spießchen zum Holzstäbchen im Cocktail, den man übrigens ein Stirrer nennt. Ein Rührer auf Deutsch. Zu Deutsch.
Aber ich meine, gut, du bist jetzt in der Cocktailszene daheim. Für mich als Konsumenten erschließt sich nicht ganz, warum es diese Holzstäbchen gibt, weil es ist mir vielleicht schon das eine oder andere Mal passiert, dass ich nicht aufgepasst habe und dann gedacht habe...
Genuckelt hast?
Genau, und gedacht habe, es wäre ein Strohhalm und habe dran genuckelt und dann ist es einfach sehr ernüchternd, wenn es dann keiner ist.
Findest du es ernüchternd oder findest du es einfach erniedrigend? Wenn alle dir zuschauen, wie du Trottel an deinem und alle sind so,
Johannes
ist schon besoffen.
Kommt drauf an, wie vielen Leuten es auffällt. Aber.
Gibt es eine Stückzahl, ab der du dich schämst? Man sagt so, Pi mal Daumen 4, ab 4 wird unangenehm. Alles drunter voll
legitim. Vor allem, du weißt, du hast gerade einen Scheiß gemacht und dann schaust du so links und rechts und siehst einfach nur, okay, es hat einfach gerade jeder gesehen und jeder ist so.
Ich kann erklären, warum der drin ist. Man mag es nicht glauben, aber zum Umrühren.
Ja.
Weil verschiedene
Spiritosen. Aber warum? Haben. Aber das machst du doch als Barkeeper. Du schüttelst den doch schon durch wie ein Verrückter, ja?
Ja, aber in den meisten Cocktails ist keiner drin. Es geht da mehr um die Highball-Variationen, so Gin Tonic, was weiß ich. Und dadurch, dass dann Flüssigkeiten, die du da vermengst, eine Viskosität haben und eben nicht geshakt wurden, weil ich kann es nicht shaken, weil ich sonst die Kohlensäure verliere. Und durch die Viskosität layert sich das Produkt, zum Beispiel, wenn du ein Wermut mit Campari und Soda, ein sogenannter Americano, wenn du den trinkst, dann layert sich quasi, hast du ganz unten, sammelt sich der Wermut, weil der am zuckerhaltigsten ist, dann kommt der Campari und dann kommt erst.
Aber warum rührst du dich einfach um?
Weil es nicht mein Job ist, es ist der Job vom Gast und außerdem verschiedene Getränke, wenn du sie layerst, sie einfach optisch auch schön ausschauen. Zum Beispiel ein Dark and Stormy, ein Rum Mule, da gibst du den Rum oben drauf und der sickert runter, das macht optisch natürlich schon etwas her.
Okay.
Und außerdem setzt sich das ja immer wieder runter. Das ist ja wie die Geschichte mit Fett und Wasser, kannst du auch zu Tode schütteln irgendwann.
Meine, wenn du zu langsam trinkst, ist es sich wieder entmischt.
Ja.
Okay, ja. Ich finde es trotzdem mühsam.
Es ist mühsam.
Vor allem, ich denke mal, es ist oftmals einfach nur so eine Müllproduktion. Ich meine, klar, sie sind jetzt aus Holz.
Na, wir waschen die auf 90 Grad, hängen die, trocknen die. Nein, natürlich ist es, aber wir benutzen ja dafür.
Du verkaufst die Bambus, weiter.
Wir haben ja keine Strohhalme zum Beispiel, nur aus Metall welche, die dauernd geklaut werden.
Naja.
aber es ist, glaube ich, das geringste Übel. Aber es ist notwendig, weil auch sonst fangen die Leute an, mit dem Finger drin rumzudrehen und wühlen. Dann ist Schweinerei am Tisch und dann unhygienisch und ja. Deswegen, ganz einfach erklärt, dafür gibt es den Cocktail.
Es freut mich, wenn ich so viel lernen kann an so einem Feiertag, wo man doch sonst eigentlich nur rumliegt. Wo eigentlich normalerweise war man
früher. Und gefallenen Rechten gedenkt.
Ja. Früher war ja Nationalfeiertag in den letzten Jahren immer so, okay, man geht halt am Tag vorher feiern, weil man den nächsten Tag ist frei. Und jetzt war gestern Abend noch eine Runde spazieren, mir die Beine vertreten. Es war 11 Uhr. Und es war einfach gähnende Leere. Es war niemand draußen unterwegs und das war echt schräg zum Sehen. Das ist auch so quasi alles schon, ich meine, in Österreich ist sowieso auch an Sonntagen relativ viel geschlossen.
Außer heute der Merkur am Westbahnhof. Das ist ein Highlight. Das und Praterstern Billa, die zwei Supermärkte, kann ich nur empfehlen, wenn ihr. Könnt euch einfach hinsetzen und da seht ihr, wie Wien oder, glaube ich, wie jede Großstadt funktioniert. So quasi an Feiertagen die einzigen offenen Supermärkte, da sieht man das Gebilde der Stadt. Wie die Großstadt funktioniert,
aber ich finde, man sieht auch die Seele des Wieners sehr gut an solchen Ballungszentren, sage ich mal. Wo dann einfach an dem Tag niemand anderes, oder die Leute können nur dorthin, weil sie irgendwas vergessen haben zu kaufen oder was weiß ich. Ja. Und da kommt wirklich das Schlimmste im Menschen hervor.
Ja. Aber du hast auch viele, die einkaufen gehen, ich sag jetzt mal Otto Normalverbraucher, so ein ganzer vom Charakter, vom Wesen, vom Bildungsgrad, vom Revenue, ein Standard-Querschnitt Wiener oder Wienerin sind da und die fürchten sich da. Das sieht man ganz, ganz toll.
Ja, weil die out of ihrer Comfortzone sind.
Ja, komplett.
Schönes
Ding. Komplett. Das sind auch die erkennt man auch dran, weil sie keinen Jogging tragen. Alle anderen haben Jogginghose an.
Und du heute da warst?
Ich hatte Jogginghose an. Ich bin aber auch ein Assi.
Gestern mal wieder, das erste Mal seit langem, nur mit Jogginghose aus dem Haus gegangen, weil ich nur kurz.
Nur in Unterhose, wie immer.
Ja. Und es ist für mich einfach das Letzte. Ich fühle mich schlecht, schäbig.
Wirklich?
Ja. Es geht sich, meinem Kopf tut's weh. Ist auch, da kann auch der gemütlichste Sonntag sein, wenn ich vor die Tür gehe, ziehe mir zumindest eine normale Hose an.
Nein, da kann ich, muss ich leider, da bin ich nicht so.
Das finde ich einfach.
Vor allem sonntags, finde ich, soll die Welt vor mir niederknien, weil dann komme ich in Jogginghose und dann bin ich allen in meiner Jogginghose überlegen. Unter der Woche füge ich mich dem sozialen Druck, aber ich lege das gerne ab manchmal und bin Mensch. In der Jogginghose bin ich Mensch. Auch wenn hier Lagerfeld hat er gemeint, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, aber ich würde jetzt.
Weißt du, was ich Karl Lagerfeld sage? Du hast dein Leben verloren. 1-0 Gil Kali. Und jetzt sitze ich hier in der Jogginghose. Und was machst du jetzt?
Ja, es ist einfach. Ich bin ja kein großer Fischer.
Fischer? Ich bin kein großer Fischer.
Apropos Fischer. Ich wollte. Nachdem du mir jetzt schon so viel Neues gelernt hast, wollte ich dir auch was.
Gelehrt. Gelehrt. Und wieder. Kein Problem.
Wollte ich dir auch Sachen erzählen, die mich die letzte Woche erstaunt haben und wo ich mir gedacht habe, sowohl du als auch vielleicht der ein oder andere Zuhörer könnte das ganz interessant finden.
Oder Zuhörerin.
Oder zu... Schließen wir alle ein und sagen wir die ZuhörerInnen.
Zuhörerschaft.
Auch gut. Danke. Okay. Jedenfalls ist mir diese Woche das belgische Fischereiprivileg
untergekommen.
Nein, ich fand es einfach wahnsinnig
faszinierend. Wie passiert das?
Es war so eine kleine Nachrichtenmeldung am Rande und...
Darf ich raten, welche?
Über das belgische Fischereiprivileg.
Ja, aber wie es dazu kam, weil, das habe ich jetzt schon relativ oft gelesen, dass, ich glaube bei Spiegel oder bei Schieß mich tot, dass Frankreich unter Brexit leidet durch die Fischerei.
Genau.
Die Schlagzeile habe ich schon oft gelesen.
Die leiden drunter und dann habe ich... Und ich habe mich dann gefreut, dass es einfach auch mal wieder ein, zwei Nachrichtenmeldungen gibt, wo diese Pandemie und dieser Virus keine Rolle spielt. Und dann freut man sich ja heutzutage schon über Meldungen aus dem Brexit. Und dadurch, dass die UK aus der EU ausgestiegen sind,
nee,
wollen die halt auch die Hoheitsrechte für ihre Gewässer wieder haben und dass sie halt auch nur dort selber fischen dürfen und damit sie diesen Fisch, den sie dort fischen, auch dann wieder an die EU verkaufen können. Jetzt ist es aber so, dass die letzten Jahre, dadurch, dass alles EU war, in dem Gebiet zwischen Frankreich, Belgien, Holland, Niederlande, Dänemark und Großbritannien, dass die halt dort alle gefischt haben und da gab es irgendwie, die EU hat gesagt...
Das Bermuda-Sechseck.
Ja. Und die EU hat quasi festgelegt, wer wie viele Prozent Fisch dort rausholen kann und war für jeden in Ordnung. Und jetzt sagen die Briten, ne, jetzt kommt hier mal keiner mehr her, wir fischen da selber. Und aber es hängen dann doch ein paar Jobs dran in den Regionen und deswegen versuchen die sich jetzt halt irgendwie zu wehren und sagen, okay, wir müssen es irgendwie verhandeln. Und wenn es aber quasi keinen, also einen No-Deal geben würde, hätten die europäischen Staaten, würden da durch die Finger schauen. Und die Belgier berufen sich jetzt auf ein Fischereiprivileg aus dem Jahre 1666.
Die Zahlen merkt man sich, deswegen glaube ich nicht, dass du sie erfunden hast.
Genau. Und das kommt daher, dass damals irgendwie der damalige britische oder ja, englischer König, Charles II., genau.
Der Koal.
War auf Landbesuch, ich glaube sogar im Exil, man möge mich da berichtigen, in Belgien, in Flandern. Und als er dann wieder zurück nach Großbritannien konnte, hat er sich einfach so dankbar gefühlt, dass er gesagt hat, okay, liebe Belgier, ihr bekommt hier eine Depesche von mir oder was weiß ich.
Fun Fact, Pesch. Auf Französisch, Anglerei. Kein Scheiß.
Nein.
Doch.
Ah, da schließt sich wieder ein Kreis. Und haben quasi festgelegt, dass 50 belgische Fischerboote auf alle Zeit in britischen Hoheitsgewässern fischen dürfen. Und darauf berufen die sich jetzt. Finde ich mega lustig, dass die einfach sagen, naja, also ihr könnt ja mit eurem Brexit machen, was ihr wollt, aber wir haben hier was, das gilt schon seit Hunderten von Jahren und es steht drauf, hier, ihr könnt nachlesen, für alle Zeit.
Wie ein alter Mietvertrag.
Und ich kann mir das wirklich so vorstellen, wie die ihnen das so auf den Tisch hauen und sagen, hier, könnt ihr doch nachlesen.
Weißt du, was da passen würde? Diesen Filter, den ich immer bei Instagram benutze, mit der Brille, die kommt und dem, wie heißt das?
Cool.
Für Snoop Dogg immer. Ja. Das wäre mega nice.
Thug Life oder so.
Frage aber an dich, wenn die Franzosen ja befürchten, dass durch den Brexit sie natürlich, also dass sich die Gewässer wieder gekrault werden von den Briten, um ja, den Fisch nach Europa zu verkaufen, warum sagt die EU dann nicht, wir kaufen einfach keinen Fisch mehr aus England? Würde das ja...
Es würde es einfacher machen, aber vielleicht haben die da...
But who am I to judge?
Ja? Yeah.
Who am I... Ich als Leberkäse-Veganer esse ja natürlich keinen Fisch. Ja, nein, das ist
fand ich eine tolle,
schöne Anekdote.
Eine schöne Anekdote.
Wie sich die Geschichte selber ins Knie fickt.
Ja. Und das aber auch immer noch dran denken, na Moment mal, da haben wir doch damals vor, da gibt's doch was. Und sie spielen das halt immer wieder und die Briten offensichtlich trauen sich das nicht so anzufechten. Weil stell dir vor, es würde rauskommen, es darf wirklich sein. Und dann habe ich weiter recherchiert, wie viele Fischereiboote die belgische Flotte oder Fischerflotte denn umfasst derzeit eigentlich.
6.
67. Das heißt, sie müssten auf 17 Boote verzichten und könnten halt mit...
Ja. Ist okay. Muss man einfach die Boote, die da sind, ausbauen.
Einfach kommen mit so Kreuzfahrtschiffen.
Tiny House, Fischerboote.
Ja, die kommen einfach mit Kreuzfahrtschiffen und fischen einfach alles leer.
Ja, ich schlag wieder eine Brücke. Ich glaube, das wird dafür mein Wort, mein Ding. Brückenschläger.
Ja.
Brückenschläger, Gilles. Hast du Jobs? Scheiß Jobs, geile Jobs. Ah ja, übrigens, wir haben einen Jingle jetzt.
Oh, wir haben einen Jingle. Hört ihn euch an. Und wie hat er dir gefallen? Achso, du hast den selber gemacht. Du musst ihn gut finden.
Ich bin ja Komponist. Das will ich nicht wissen.
Ja.
GarageBand-Komponist. Und das hat mich leider eine Stunde gekostet in meiner Zeit und meine Sicht. Weil ich habe das im dunklen Zimmer aufgenommen am iPad. Und das war so hell, dass ich danach aus Klo bin und rausgekommen bin. Ich habe nichts mehr gesehen, weil meine Augen einfach zerstört waren nach einer Stunde. Aber ja, hast du Jobs dabei? Ich hab tatsächlich was.
Ja, ich habe den geilen Job eines Pistenraupenfahrers. Es ist einfach quasi Zen-Garten in ganz groß. Ich finde es wahnsinnig befriedigend, wie dann die Pisten danach ausschauen. Er hat quasi keine Störfaktoren. Er sitzt einfach auf diesem mächtigen Ding einer Pistenraupe und fährt in der Nacht durch den Wald und macht eine geile Piste. Es ist wie eine riesen, ja, eine Zen-Harke.
Greenkeeper.
Ja. Finde ich wahnsinnig geil.
Kann man das ein bisschen gleichstellen mit dem Typen, der immer früher auf der, oder heute wahrscheinlich auch noch, auf der Eislaufbahn das Eis wieder geglättet hat?
Ja.
Das war ein krasser Motherfucker gewesen immer. Der ist einfach da gefahren, der hat das auch perfekt gekonnt.
Vor allen Dingen...
Das war so ein bisschen, also für mich war das Zuschauen war so ein bisschen wie früher bei den Fernsehern, diese DVD-Icon, was von Ecke zu Ecke ist. Und es war nie perfekt, aber es war gut. Und dann, wenn du der Erste warst, der seine Leine da reinziehen konnte, meistens zerlegt, weil das Eis einfach noch so wässrig und weich war. Aber das ist auch, ja, cooler Job.
Also vor allen Dingen, weil ich auch die Pistenraupen an sich so beeindruckend finde, weil sie riesig sind und weil sie sich einfach quasi ohne Probleme da Hänge raufziehen, wo ich runterfahren schon schwer halsbrecherisch finde.
Pissenraupe lässt dich nie hängen. Bist du schon mal mitgefahren?
Nein.
Ich zweimal. Einmal mit Schmerzen und verletzt.
Aber warum dann auf einer Pistenraupe und nicht in so einem Skido?
Keine Ahnung warum. Musst du in Frankreich, in der jeweiligen, im Skigebiet nachfragen, warum. Und einmal wurden wir mit einer Pistenraupe, mit einem quasi Anhänger von unserer Skihütte auf ein hochgelegenes Restaurant, so eine Hütte,
buxiert.
Ich kann dir noch sagen, was ich da gegessen habe. Ein Farmersteak mit einem
Maiskolben. Das ist eine Paella.
Paella. Nein, tatsächlich. Das ist ein guter Job.
Und weißt du, was ich bei meiner Faszination für Pistenraupen auch habe?
Das klingt nach einer Sache, einem Galileo-Special.
Ja. Ist meine Faszination für Howlies.
Was ist ein
Kennst Howley? Du ein Howley? Howley sind diese riesen, witzig, sind Baumaschinen.
Die im Steinschlag arbeiten
die? Genau, ich kenne es aus dem vom Erzberg,
wo
Erz abgebaut wird, und diese Howleys haben einfach einen wahnsinnig niedlichen Namen dafür, dass ihre Räder dreimal so groß sind wie ich.
Aber das Wort gibt's, also das ist nicht erfunden worden mit dem Gerät, weil auf Luxemburgisch sagst du ein Howley. Und ein Howley ist einfach so ein großer, trottliger Lulatsch. Jemand, der einfach riesig ist und seinen Körper null unter Kontrolle hat und irgendwie auch noch ein Rüpel ist.
Aber glaubst du, war der Howley...
Was also war als Erster?
Die Baumaschine zuerst da haben dann gesagt, okay, du schaust doch für ein Howley.
Nein, ich glaube schon, dass das irgendwie ein geschichtsträchtiges Wort ist. Könnt man, falls ihr das zuhört... bitte uns aufklären, wo das herkommt, falls ihr die Mühe machen wollt. Wir verlosen was. Wir verlosen einen Snack und einen Slot als Gast bei uns im Podcast.
Aber der Slot ist nur eine Minute lang.
Genau.
Und er ist währenddem Und der Jingle läuft. Genau.
Und man darf nur das Wort Hauli sagen. Ja. Na, ist ein guter Job. Ich habe auch was mitgebracht, Johannes. Ich habe einen Scheißjob mitgebracht. Beziehungsweise der Job an sich ist löblich, aber der Schlagmensch, der diesen Job macht, ist unmöglich. Und zwar rede ich vom Tierheim-Mitarbeiter. Menschen, die in Tierheim arbeiten, sind ein ganz besonderer Schlag. Meistens haben sie einen Dread, mindestens, aber oft nur einen Dread, tragen immer so einen Blaumann in grün oder in blau eben.
Also
so eine Latzhose, ja. Und ich habe in jedem Tierheim, in dem ich war, das Gefühl gehabt, dass sich nicht sehr gut um die Tiere gekümmert wird. Es ist oft natürlich der Situation und dem Finanziellen zu schulden.
Ja.
Und dass viele Tiere schon recht kaputt dahin kommen und da wahrscheinlich noch kaputter werden. Aber ich habe das Gefühl, dass Menschen, die in Tierheim arbeiten, selber so tief depressiv und sozial unangepasst sind, dass sie nur die Tiere haben und die wollen sie nicht gehen lassen. Das heißt, wenn du hinkommst, du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel hinkomme in 5 Jahren und ich habe halt diese riesen Villa mit den massiv Tiny Houses am See.
Du baust aus vielen Tiny Houses eine große Villa.
Genau. Und sag dann, hey, ich hätte gerne den kleinsten Hund, den sie hier haben, weil ich habe nur 10.000 Hektar Land und ich hätte gerne genug Platz für meinen Hund. Dann sagen die zu mir, ah ja, na, ich glaube, der ist bei Ihnen. Wir können es mal probieren, aber ich glaube, das ist nichts für Sie. Also das heißt, Leute, die da arbeiten, wollen diese Tiere nicht loslassen, weil die so, das ist alles, was sie haben, ist einerseits natürlich tragisch, auf der anderen Seite völlig verantwortungslos.
Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich war noch nie in einem Tierheim.
Ich war sogar in Innsbruck regelmäßig einfach mit Hunden aus dem Tierheim spazieren.
Jetzt gibst du zu, du hattest auch mal einen Job im Tierheim.
Nein, es gab einen Grund dafür. Und zwar habe ich das immer nur gemacht mit Dates. Damit sich alle denken, oh, ist aber lieb. Und ich habe tatsächlich mal einen Hund mir dann angefordert aus dem Tierheim. Und ich hatte auch eine recht große WG, viel Zeit und relativ im Grün gelegen. Und die haben mir den Hund zugesagt, ich habe ihn nie gekriegt. Und dann habe ich angerufen, dann habe ich gesagt, nein, sie haben ihn doch hergegeben. Und dann bin ich hingegangen und dann war der Hund noch da. Und die wollten den Hund nicht hergeben. Daher kommt auch vielleicht mein Hass. Und ich habe nämlich aufgesehen, dass du auch noch mit 4 Aufrufezeichen, oder habe ich das reingeschrieben, die Rigger.
Ich glaube, der war ein bisschen betrunken.
Ja. Es ist der gleiche Schlagmensch wie die Leute, die auch Rigger sind. Sprich, die so bei Konzerten alles so in Altitude aufbauen, die immer 4, 5 Rollen Tape an der einen Tasche hängen haben, immer so Cargo-Pants mit Taschen auf der Seite, wo jede Tasche irgendwas hat, übertrieben viele Karabiner, auch immer Dreads, alle kiffen sie, sind aber auch so kurz vom Junkie und immer ein bisschen grantig und wenn du dir eine Frage stellst wegen irgendeinem Kabel, kriegst du immer eine dumme Antwort. Du kannst natürlich auch kein Kabel zusammenlegen, weil du zu dumm bist dafür. Und jedes fucking Problem der Welt, sei es in der Beziehung, sei es politisch, wird mit Tape gelöst. Es ist, egal was ist, einfach mal Tape draufhauen. Und diese Menschen arbeiten teilweise als Rigger, was natürlich auch bei denen schlimm ist, habe ich hier erfahren. Da gibt es viele Firmen in Wien, da bist du nur auf einer Höhe bis 4 Meter versichert. Und alles, was über 20 passiert, ist Eigenverschulden. Aber du musst auf 20 Meter hoch. Und
sie sind auch eine ganze Zeit so.
Ja, das sind, also ziemliche Ausbeute. Aber die machen das natürlich auch immer leicht an Sitzen, angeraucht, vielleicht auch auf Turkey vom letzten Schuss und hängen dann irgendwie oben.
So schauen sie zumindest oftmals aus.
Ja, und es ist wirklich ein Schlagmensch, die sich wirklich gut in dem Bereich auskennen, aber sonst nichts eine Ahnung haben. Außer vielleicht noch von ihren Hunden. Und genau die, und was sie noch immer haben, immer ein Schweißband am Gelenk. Weißt du, von Him oder von Slipknot.
Aber trotzdem bewundere ich die Leute, weil sie eben mit einer Ruhe, weil sie höchstwahrscheinlich oftmals auch zugekifft sind, aber mit einer Ruhe da in Höhen rauf klettern. Und im Prinzip sind es Gerüstbauer.
Um einen Spot 4 cm nach links zu
drücken. Ja. Aber du redest jetzt quasi von Konzert, Veranstaltungshallen oder halt.
Ja.
Und ich denke,
diese braunen Kisten, die du rollst, wo einfach alles perfekt reinpasst, sind auch die geilsten Kisten, die sind aber fucking teuer.
Ja. Ja, Roadies wären das dann. Und für mich ist dann so eine Rigger aber auch noch dieser Gerüstbauer, der quasi auf einem Festival die Bühne baut quasi. Also nicht die Deko dran, sondern dahinter steht oftmals halt ein riesiges Gerüst. Und das ist halt wirklich dann 100 Meter hoch oder so. Und die klettern darauf, sind semi gesichert. Und sie klettern ja immer nur diese diese dünnen Gerüststangen rauf und hangeln sich da irgendwie von kleiner Plattform zu kleiner Plattform. Finde ich schon wahnsinnig beeindruckend, aber es sind, wie du sagst, ganz eigene Menschen.
Was aber cool ist, während sie das machen, drehen sie sich mit einer Hand eine Chick, weil sie drehen alle. Es hat keiner fertige Chick dabei, alle haben Tabak in so einem Hippie-Beutel.
Sie sind auch.
Ich glaube, man kann da auch noch. Hippie. Ich gehe auch davon aus, dass viele von denen extrem auf Goa stehen.
Ja.
Goa wäre auch noch so ein Ding. Das wäre also auf jeden Fall mein Scheißjob. Habe ich keinen Bock auf diese Menschen. Die sind irgendwie. Weil wir haben viel Caterings gemacht für Bands und was weiß ich. Und da kommst du mit diesen Leuten, eckst du aneinander, weil du fragst die einfach manchmal, ob sie ein Stück Tape für dich haben oder irgendwas. Und die geben dir nur scheiß Antworten und sind gleichzeitig im Headset noch mit wem anderen und knallen dir das Tape ins Gesicht und wissen alles besser und können alles besser. Und dann kriegst du
irgendwie. Ja, wenn da so ein Dilettant daherkommt.
Ja, das sind auch Leute, die denken, weißt du, kennst du die Leute, die denken, dass sie ein Bierfass besser anschließen können als du?
Nein.
Ja, okay, in der Branche passiert das oft ein bisschen da. Wir, oft gibt es halt einfach, diese Fässer werden ja immer wieder befüllt, das heißt, sie sind schon oft verbeult oder irgendwas von den Lieferungen. Da geht es halt manchmal nicht auf den ersten Druck. Ja, komm, geh mal weg, ich schließe das für dich an. Hey, das ist auch so ein männliches Ding. So, ich kann den Bierfass anschließen. So, okay, wow, du Held. Wirklich toll, dass ein Bierfass angeschlossen.
Und sie lassen dir halt immer spüren.
Du Honk, das war das Wort, Honk.
Ja, genau. Du kannst es einfach nicht. Und was bist du eigentlich? Bist du eigentlich der erste Mensch? Was ist eigentlich falsch mit dir, ja? Das hat man, finde ich, in dieser Veranstaltungsbranche dann doch relativ häufig, dass die dann sagen, okay, was willst du eigentlich? Und gerade wenn dann auch auf einer Produktion mehrere Firmen arbeiten, fand ich es immer sehr beeindruckend, wie die dann auch gegenseitig sich teilweise sabotiert haben.
Wo sie einfach. Es hassen sich da auch alle.
Es hassen sich alle und dann geht es einfach nur darum, in irgendeiner Form dem anderen eine Ameise wegzunehmen. Also diese.
Diese Stapler, Gabelstapler.
Ja. Und Manual. Teilweise branden die Firmen oder machen quasi ihr Tag drauf, damit sie die Sachen wieder finden, weil dann auf einer Baustelle irgendwie 10 Ameisen um und um stehen. Und dann gibt es halt genügend, die selber Sprühdose und ihr Tag dabei haben und einfach drüber sprühen. Und dann sagen, ja, ist doch meine. Was willst du hier von mir? Das ist die ganze Zeit schon meine.
Weißt du, wie wir das vom Catering immer gemacht haben? Wir haben auf Sachen, die uns sinnvoll erschienen, die aber nicht von uns waren, einfach einen Aufkleber von unserer Bar drauf gemacht und gesagt, nee, sorry, die Kiste haben wir einfach mitgebracht.
Und das ist doch,
weil aber, es gibt, eine gute Kiste ist einfach ein Major Invest im Leben.
Ja. Gute Kisten. Und es wird aber auf solchen Produktionen nur mal dumm gefladert und sich aber nicht so wirklich geholfen, sondern ach so, du brauchst noch ein Kabel, dann müssen wir mal schauen, ob wir dir einen guten Preis machen können. Oder du brauchst ein Stück Tape. Na, dabei. Was zahlst du denn?
In der Not.
Und das ist schon krass, dass die dann komplett ausnutzen, dass du halt gerade nicht weiterkommst und auf ihre Hilfe angewiesen bist, weil du bist jetzt ja irgendwie schlecht vorbereitet oder so.
Ja, damit wir werden.
Und was ich auch krass finde, und das hätte ich vielleicht vorher noch dazu sagen sollen, ich habe zwei Jahre lang auf einem großen Festival mitgearbeitet und habe dort die Logistik eben gemacht, weil mir das so taugt. Und was ich dort auch beeindruckend fand, dort sind dann ja teilweise, weiß ich nicht, 50 Stapler, 20 Kräne, alles Mögliche an Baumaschinen unterwegs. Und dass, wenn beispielsweise ein Gabelstapler von der gleichen Marke ist, passt einfach überall der gleiche Schlüssel. Das ist nicht so wie beim Auto, dass, okay, du kannst mit deinem Autoschlüssel nur dein Auto aufsperren.
Falsch, aufsperren nicht, aber jeder bei Ford, oder war zum beim letzten Fiesta-Modell, also dabei vor 10 Jahren beim Fiesta-Modell, jeder Ford-Schlüssel passt auf jeden Ford, aber du kannst das Auto nicht damit aufsperren. Aber reinpassen und drehen können
sie alle. Und bei Gabelstaplern kannst du aber aufsperren und auch anstarten. Das heißt, es wird zum Sport, wenn du nur eine Sekunde lang einen Stapler siehst, der stillsteht, springst du rein und fährst ihn weg und machst damit irgendwas anderes. Weil deine Leute brauchen ihn sicher auch gerade irrsinnig dringend.
Und um sich irgendwie hoch zu befördern, damit man besser auf den Pool springen kann.
Es ist ein Wahnsinn, was dort abgeht und wie dort die einzelnen Firmen, wo dann ja auch teilweise die dann auch nur irgendwelche Subfirmen hinschicken, gegenseitig mit sich umgehen. Das ist schon ein sehr rauer Umgangston und man muss sie. Und ich glaube, daher kommt es dann auch, dass die sich dann gegenseitig anfacken. Was willst denn du jetzt? Und bist so blöd. Weil die halt über Jahre in dieser Branche so abgehärtet sind und dann davon ausgehen, okay, wir sind ja eh die Geilsten. Und wenn sie dann irgendwo nur erkennen, das könnte ein Anfänger sein, versuchen sie es zu 1000% auszunutzen.
Ja, ich glaube, Johannes, jetzt haben wir viel gelernt über, wie man gut klaut. Oder was man gut klaut. Sollen wir
Vor allen Dingen,
mal.
es gibt dann wirklich welche, die haben einen kompletten Schlüsselbund dabei. Mit allen möglichen, mit allen Staplerschlüsseln, die es gibt, von jeder Marke. Und die sagen, okay, welchen willst du denn bewegen? Hier, schau, ich habe alle Schlüssel dabei. Finde ich schon krass.
Ja, wär aber trotzdem kein Job für mich, immer noch nicht. Sollen wir zu Ende neigen und uns mal unseren
Absolut, ja.
Empfehlungen widmen? Hast du dieses Mal Empfehlungen?
Überleg du mal, vielleicht fällt mir noch was ein.
Ich
Jetzt habe ich
hab
schon,
natürlich eine Empfehlung.
wir haben jetzt
Also.
schon so viele intellektuelle Empfehlungen gegeben im Sinne von Wissen.
Also ich habe tatsächlich eine kleine so Lifehack-Empfehlung.
Kommst du jetzt mit, wenn du dir eine Fertigpizza in den Ofen schiebst, mach doch mal ein bisschen gute Salami drauf und dann wirst du
Nein, ich verbrenne
sehen.
mich immer in der Salami. Ich esse keine Pizza. Tiefkühl esse ich nicht mit Salami, weil ich mir jedes Mal die Schnauze verbrenne und dann schält sich der Gaumen oben.
Ah,
Kennst du
das ist
das? Das
bitter,
ist das
ja.
Allerräudigste, was es gibt. Nein, tatsächlich, meine Empfehlung ist, hört euch eure Shazam-Listen mal wieder an, weil ihr habt sicher so viele Sachen bei Shazam, tolle App. Getrackt, die ihr komplett vergessen habt. Und für mich ist das immer so alle paar Monate ein Highlight, wo ich mir denke, fuck, ist das ein geiles Lied? Wie
Boah,
lange habe
machst du
ich das schon
damit,
nicht mehr
wenn du
gehört?
was gesamt hast, machst du das dann so, dass du es dann auch in irgendeine Playlist haust? Oder
Ich höre es mir einfach wieder an.
ist es
oder ich
dann so,
habe es
okay,
mir
du weißt
mal.
dann, was es für ein Lied ist und dann ist es für dich aber auch abgetan und vergisst es wieder?
Ja. Aber meistens habe ich es noch irgendwo drin und dann. Oder ich lasse es einfach nur in Shazam und ja, lass mich dann immer wieder überraschen. Und weißt du, womit Shazam seine Kohle, also womit die sehr viel Geld machen, warum es diese App gibt, was sich die Entwickler dabei gedacht haben.
Sind die
Und
nicht mittlerweile auch an irgendeinem großen Konzern verkauft?
wahrscheinlich ein Apple.
Ja, ich glaube schon.
Weil das ist alles mit iTunes Store
Ja.
connected. Nein, Shazam verkauft seine Daten, Surprise, an Konzertproduktionen, damit die sich anschauen können, wo wird welches Lied am meisten geshazamt oder welche Band wird verhältnismäßig oft geshazamt, um Touren zu planen, quasi, um sich die verschiedenen oder also
Damit die
quasi.
Leute sehen, aha, okay, den Leuten gefällt das, aber sie haben keine Ahnung, wer das sein soll.
Wahrscheinlich, oder das
Weil
wurde auch.
warum Shazam?
Nein,
Shazam
wenn
ja
du
nicht,
das
wenn ich
nicht wissen
den.
willst, dann weißt du es. Aber wenn du halt weißt, okay, hier in der Ecke haben 1 Million Leute das geshazamt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dein Konzert kommen, auch nicht so gering. Also ich weiß aber nicht, ob es
Ja.
für quasi Konzertbetreiber oder ob es wahrscheinlich für die Plattenlabels selber ist, es wichtig zu wissen, wo kommt mein Künstler gut an und dann planst du deine Tour, indem du ihn eher in Gebiete schickst, wo du weißt, dass dein Ticketing eher gut funktioniert.
Das finde ich dumm.
Das wäre
Weil
mal mein.
ehrlicherweise, wenn ich was Shazam, kenne ich die Band nicht.
Ja, aber dann beschäftigst du dich hier mit der Band.
Und dann habe ich das gehört und denke mir, ah, okay, kenne ich nicht. Und in 3 von 4 Fällen habe ich es dann auch wieder vergessen. Und würde dann, wenn ich es auf einem, wenn ich sehe, dass diese Band in die Stadt kommt, erstens, ja, woher soll ich denn wissen? Muss man
Ja.
vielleicht nochmal überlegen, dieses Geschäftsmodell, hä?
Nein, ich finde das komplett schlüssig. Du hörst ja deine Bands an, die du geschesämt hast. Oder hörst es nur einmal und lässt es dann?
Wie gesagt,
Vielleicht bist du ja aber auch
ich
ein
sehe dann, okay,
miserabler
ja, passt.
Shazam-Konsument. Vielleicht nutzt du die App ja auch falsch.
Ja.
Das ist ja eine Discovery-App. Und in dem Fall überleg nochmal dein Shazam-Game vielleicht, Johannes. Aber ich würde in dem Zuge auch gleich ein paar Lieder auf unsere Labercaller-Playlist
Ja.
packen. Die findet ihr, wie immer, wenn ihr auf Spotify geht, Labercaller eingibt. Dann gibt es nur den Podcast und die Playlist. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich das lange nicht wusste, ja. Und da auch unbedingt, wenn ihr eh schon die Playlist sucht, unbedingt auf Follow drücken. Es werden von Woche zu Woche mehr Follower, aber gemessen an den Zuhörern nicht genug. Das heißt, wenn ihr es eh hört, könnt ihr auch gleichzeitig während des Hörens sogar auf Follow drücken. Es ist komplett irre, was
Gleiches
heute.
funktioniert übrigens auch beim Podcast selbst.
Meine ich ja.
Ach so, ich dachte, du
Naja,
meinst
also
den, den.
die Playlist ist mir wurscht, wie viele Leute das followen. Es ist für jeden ein bisschen Ear-Candy und wer das nicht
Ja.
nutzt und darauf verzichtet, selber schuld. Also ich.
Also sag mal, welche Lieder du draufhauen würdest. Sind das die direkt aus deiner
Es sind aus meiner
Shazam-History?
Shazam-History, ja, unter anderem. Und
Shazam-History.
unter anderem habe ich da Townes Van Zandt, das ist so ein Country-Singer-Songwriter mit dem Dollar Bill Blues. Das
Ja.
ist großartig. Von Townes Van Zandt kann man sich eigentlich alles anhören, weil es einfach nur Fort Anna, das ist mein absoluter Tipp. Und dann, das Lied kann ich leider, glaube ich, glaube ich, nicht auf die Playlist tun. Es würde mich sehr wundern.
Gibt es nicht auf Spotify? Ne?
Ich weiß es nicht. Ich muss es rausfinden.
Ist es von dir komponiert und du hast es noch nicht veröffentlicht?
Genau, ich habe es nicht bei GarageBand. Nein, es ist von der HBO-Serie Tschernobyl.
Yeah.
Jeder, der das nicht gesehen hat, ist auch noch zusätzlich ein Tipp, ist eine crazy gute Serie, die quasi ähnlich wie im Film Titanic ein Geschehen ist, was es gab, ich verrate aber nicht welches, wieder gibt. Nein, es ist über die Kernschmelze in Tschernobyl, ja genau, wo es wieder alles rückgängig gemacht wird. Nein, Tschernobyl, die Katastrophe, wie da alles quasi zugegangen ist und wie die Politik das Ganze versucht hat zu vertuschen und geheim zu halten und wie viele Leute da unnötig gestorben sind. Und was für ein Unwissen es gab über diese, oder quasi wie wenig Leuten zugehört wurden, die sich auskannten, so kann man ein bisschen so wie jetzt auch, wie wenig Virologen zu Rate gezogen werden und wie viel einfach von denen da oben entschieden wird. Und da gibt's, ich weiß nicht, wie man es aufspricht auf Russisch, das heißt Vichnaya Pamyat, nein, Vichnaya Pamyat vom Homin Lviv Municipal Choir. Das ist ein Chor, ein Männerchor, der ganz, ganz düstere Musik singt. Und wenn man den Film, also die Serie noch gesehen hatte, wird einem fast schlecht. Auf jeden Fall würde ich das noch draufpacken, falls ich das bei Spotify finde, weil ich mache das ja immer ein bisschen später. Und dann von einer Band, die mir sehr gut gefällt, einfach so eine schöne rockige Stoner-Band, die ich schon oft gesehen habe, sehr populär ist auch Please Don't von Graveyard. Wie ihr seht, wir haben ja auch natürlich die Musik des Weißen Mannes, die Gitarre steht bei uns im Vordergrund. Aber weil ich einfach nicht auf Techno stehe, Hip-Hop spiele ich zwar auch immer wieder. Und alles andere, was ich höre, ist, glaube ich, dem Standard-Zuhörer eine Spur zu laut. Deswegen widme ich mich eher leichterer Kost. Ja, das waren meine Tipps.
Ich hätte jetzt auch noch eine Empfehlung. Ist mir eingefallen, weil mir das dieses Wochenende bei meinem IKEA-Aufbau sehr begleitet hat. Und zwar wäre dieses Wochenende Tom Petty 70 Jahre alt geworden. Und
rest in pieces, Tom.
Tom Petty and the Heartbreakers mit dem Song The Waiting würde ich gern auf die Playlist packen. Hört es euch einfach an, genießt es. Es ist ein großartiger Song mit Ohrwurmpotenzial 1000.
Ja, ist schon auf der Playlist. Gerade jetzt, wo du es sagst, ich bin so interaktiv, fucking super interaktiv. Ja, in diesem Sinne würde ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für die tolle Woche. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich zweimal ein Wort benutzt habe, was ich nicht benutzen sollte. Und ich bessere mich von Folge zu Folge und irgendwann werde ich es nicht mehr sagen. Ich überlasse gern die Exit-Words meinem Kompagnon Johannes.
Ja, auch ich möchte mich bei euch verabschieden, wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag. Viel Spaß bei allem, was ihr gerade macht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. It means a lot. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.